herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wie bekommt man viele Anhänger? Jetzt in unserer Politik, in unserer Gesellschaft. Wie schafft man es, dass viele Menschen für einen stimmen, einem zustimmen oder auf der Seite von jemandem stehen? Ich denke, wenn ihr so die Nachrichten verfolgt, dann werdet ihr das auch wissen. Bei uns in Deutschland läuft momentan der Wahlkampf. In anderen Ländern rings um uns herum waren schon verschiedene Wahlen. Und da kristallisieren sich immer zwei Möglichkeiten heraus, wie man Anhänger findet. Entweder man ist mit Vehemenz gegen etwas, wo man ganz genau weiß, das trifft so die Ader der Leute auch, die denken genauso. Oder man verspricht ihnen etwas, ohne dass es sie etwas kostet. Und ihr könnt mal jetzt, wenn ihr den Wahlkampf beobachtet, so die ganzen Parteitage jetzt auch in Deutschland, werdet ihr genau das merken. Letzte Woche oder vorletzte Woche wurde in Deutschland eine neue Partei gegründet, die von sich überzeugt ist, wir schaffen es auf Anhieb in den Bundestag. Falls ihr mal irgendwo dann die Abkürzung seht oder die Kürzel AfD, Aktion für Deutschland. Die haben momentan nur ein Thema, raus aus dem Euro. Und sind von sich überzeugt, wir packen das in den Bundestag, weil so viele Deutsche gegen den Euro sind. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist dann, wir versprechen unheimlich viel, Steuererleichterungen, mehr Netto vom Brutto und sonst irgendwas, aber es kostet nichts. So wird geworben. Entweder gegen etwas oder man verspricht etwas, ohne dass es viel kostet. Und jetzt begeben wir uns in die Krisensitzung des Hohen Rates nach Jerusalem, wo die religiösen Führer zusammenkommen und sich berichten lassen, ey, da ist einer im Volk, der schafft es, die Leute auf seine Seite zu kriegen. Der schafft es, dass die Leute stellenweise ihre Arbeit liegen lassen und mal ein paar Tage sich mit dem beschäftigen, unterwegs sind und diese Menschen zuhören. Wie kommt das? Und wir werden uns heute Morgen an drei Punkten da entlang hangeln. Einer für alle. Zuerst einmal, weil er glaubwürdig ist. Weil er glaubwürdig ist. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die machen sich damit Gedanken, ja, wie schafft es jetzt dieser Jesus von Nazareth, dieser Zimmermann, der ja seinen Beruf gelernt hat, nicht mal in die theologische Ausbildung ging, der hat keine Synagoge groß besucht, war nicht bei einem Rabbi, sondern der macht sich plötzlich auf und zieht durchs Land und die Menschen sind von diesem Jesus fasziniert. Warum denn eigentlich? Warum sind die von Jesus fasziniert? Der funktioniert eben nicht nach dem üblichen Schema. Er schimpft nicht groß gegen das Bestehende. Der sammelt nicht die Leute, die eh schon schlechter Laune sind und genau schon dagegen sind. Der nimmt also nicht so die Strömung der Gesellschaft auf und sagt, ja, wo habe ich das größte Potenzial? Welches Thema muss ich ansprechen, damit die Leute auf meiner Seite sind? Überhaupt nicht. Der verspricht auch nicht irgendetwas, ohne dass es etwas kostet, sondern das Gegenteil. Er fordert heraus. Er sagt den Leuten ganz klar, wo es lang geht und wo sie falsch liegen und falsch leben, sagt. Und wenn ihr ein anderes Leben haben wollt, dann kehrt gefälligst um. Dann tut Buße, dann überdenkt mal euer Leben und zieht daraus Konsequenzen. Er redet nicht den Leuten nach dem Mund, wie wollt ihr es denn gerne haben, was wollt ihr denn gerne eigentlich hören, womit kann ich euch ein bisschen die Seele balsamieren und die über die Schulter klopfen und streicheln und sagen, macht mal so weiter. Er redet nicht das, was die Leute alles hören wollen, sondern er redet zu den Leuten das, was sie hören müssen. Was sie hören müssen aus der Sicht Gottes, was nötig ist, damit ihr Leben nicht so weitergeht wie bisher. Damit sie es schaffen, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben, und zwar die Richtung, die heißt, wir sind unterwegs zu Gott. Jesus ist glaubwürdig durch das, was er sagt. Er stellt den Leuten Fragen. Wie denkst du über Gott? Bist du mit deinem Leben einverstanden? An was hast du dein Herz gehängt? Was gibt deinem Leben einen Halt? Was gibt deinem Leben einen Sinn? Er fordert die Leute heraus. Denkt mal nach. Überprüft mal, wie euer Leben bisher ausgesehen hat. Überprüft mal eure Religion, überprüft mal euren Glauben, überprüft mal euer Gottesbild. Überprüft mal euer Herz. Wie sieht's denn damit aus? Also eigentlich ein ganz unliebsamer Nachbar. Einer, der es schafft, die Finger auf die wunden Stellen zu legen. Und die Leute kommen und wollen das hören. Die Leute kommen, obwohl sie wissen, er stellt uns Fragen. Er hält uns einen Spiegel vor. Und die Leute kommen zu diesem Jesus mit ihren Fragen und stellen ihre Fragen. Herr, was muss ich tun? Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Und Jesus gibt ihnen Antworten. Aber nicht die Antworten, die sie hören wollen, sondern die Antworten, die sie weiterbringen. Er stellt Fragen, er gibt Antworten, er redet nicht das, was sie hören wollen, und die Leute nehmen ihm das ab. Stellen sich selber die Frage und wollen wissen, ja, woher hat er das denn eigentlich? Woher kann dieser Mensch diese Weisheit haben, dass er so in unser Leben hineinspricht? Das, was er lehrt, was er über Gott redet, übers Leben redet, das hat er das mit unserem Alltag zu tun. Wo hat er diese Lebenserfahrung her? Woher weiß er, wie das Leben funktioniert? Und Jesus sagt, ich hab's vom Vater. Ich hab's von dem, der euch geschaffen hat und der mich gesandt hat, euch über das Leben zu lehren, euch das Leben wieder zu zeigen und nahe zu bringen. Und die Leute glauben ihm das. Sie stellen ihn nicht hin als Theoretiker, sondern als einer, dem man glauben kann, der weiß, was er sagt. Einer für alle, weil er glaubwürdig ist, aber nicht nur durch seine Worte, sondern auch durch seine Taten. Er heilt Kranke. Vor unserem Predigtext ist der Bericht über Lazarus, den er vom Tod auferweckt, obwohl er schon 3 Tage im Grab liegt. Einfach nur sagt, Lazarus, komm heraus, und der Tote kommt. Er heilt Kranke, er stillt einen Sturm, er kann Leute speisen, 5000 Leute mit einer Kleinigkeit. Er macht Menschen satt. Und die, die das beobachten, wissen eigentlich, das kann er nicht von sich aus. Das liegt nicht einem Menschen, diese Fähigkeit und diese Gabe, das, was dieser Jesus tut, nachzumachen. Der muss irgendwo anders wieder diese Quelle haben und die Befähigung und das Recht, so zu handeln. Und eigentlich wissen die religiösen Juden ganz genau, das sind die Zeichen des Messias. Von dem Gott gesagt hat, er wird kommen und solche Werke tun, solche Zeichen tun. Dann wisst ihr, der kommt in meinem Auftrag. Der kommt, weil ich Gott euch Menschen helfen will, meinem Volk helfen will, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das sind Belege seiner Glaubwürdigkeit. Durch das, was Jesus tut, das sind Zeichen seiner Messianität. Die Menschen fragen nach, warum macht er das, wie macht er das, und sie kriegen letztendlich die Antwort, wenn sie im Alten Testament nachlesen, das kommt von Gott. Und der das tut, ist von Gott beauftragt. Für uns. Und so sind all die Wunder, die er tut, Zeichen seiner göttlichen Macht. Die Menschen merken, deswegen ist Jesus glaubwürdig. Durch seine Taten, das, was er tut, hat eine andere Ursache, eine andere Quelle als das, was wir uns vorstellen können. Aber warum wird er glaubwürdig? Weil er auf die Not der Menschen eingeht. Er handelt nicht an der Not der Menschen vorbei. Hauptsache, er kann etwas belegen, etwas beweisen. Hauptsache, er hat etwas gemacht. Nein, er guckt, wo ist die Not der Leute? Und wie kann ich jetzt die Not dieser Menschen lindern? Wegnehmen, heilen. Er geht auf die Not der Menschen ein. Man würde vielleicht dann sagen, das war seine Art der Barmherzigkeit. Weil Barmherzigkeit heißt eigentlich, die Not der anderen, die Not, die ich sehe, bewegt meinen Arm. Durch die Not der anderen werde ich zum Handeln gezwungen. Und ich tue etwas, um die Not der anderen zu lindern. Das ist Barmherzigkeit. Ich sehe die Not und die Not bewegt mich zum Handeln. Und darum wurde Jesus Mensch, weil Gott die Not der Menschen gesehen hat und sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich die Not dieser Menschen lindern? Auf der körperlichen Ebene, aber vor allen Dingen auch auf der geistlichen Ebene. Wie kann ich die Menschen rausholen aus ihrer Religiosität, aus ihrer Struktur, aus ihrem religiösen Leben, der nicht mehr Leben ist, sondern eigentlich nur noch Kultus, nur noch Status, nur noch Pflichterfüllung? Wie kann ich die Menschen rausholen und ihnen zeigen, wie man Glauben leben kann? Einer für alle, weil er glaubwürdig ist. Und den Menschen zeigt, so kann man leben. Und dadurch wird sein Lebensstil interessant und erstrebenswert. Weil die Menschen gesehen haben, das Leben funktioniert. Man kann so mit Gott leben, wie es dieser Jesus tut. Und wenn man so mit Gott lebt, wie es Jesus macht, dann hat das Auswirkungen auf meinen eigenen Alltag, auf meinen eigenen Lebensstil, auf mein Leben mit anderen Menschen. Die Leute sehen das, finden das interessant und kommen zumindest einige auf die Idee, das ist doch eigentlich erstrebenswert, so zu leben. Einer für alle, weil er glaubwürdig ist, Jesus dient und schafft Vertrauen. Jesus dient den Menschen und schafft damit Vertrauen, weil die Menschen merken, er macht es nicht für sich. Das ist auch nicht einfach nur eine Pflichterfüllung hinten dran, sondern er macht das für uns, weil wir ihm etwas bedeuten. Er ist für die Menschen da. Und wir sind ja als Gemeinde, hatten wir auch gestern ein Mitarbeitertreffen, so die Frage, was können wir tun, wie können wir etwas tun, um Beziehungen und Kontakte zu den Menschen in unserem Ort aufzubauen. Jetzt nicht nur in Monshausen, sondern in ganz Gladenbach. Wo führt Gott uns eigentlich hin? Und ich wünsche uns, dass die Menschen, mit denen wir Kontakte haben, die wir einladen, dass sie etwas davon merken, es geht uns um sie und nicht einfach nur um eine Pflicht und eine Aufgabe. Das Zweite, einer für alle, weil er Unruhe bringt. Jetzt sitzen diese Schriftgelehrten und diese Pharisäer, die ganzen geistlichen Führungspersönlichkeiten da zusammen. Und merken, dieser Jesus hat einen Zulauf. Dieser Jesus, der ist attraktiv. Die Leute gehen hin, die wollen von ihm etwas hören, weil er glaubwürdig ist. Und sie sind zumindest so ehrlich und fragen sich jetzt, ja, was hat dieser Jesus dann für Konsequenzen, wenn der so attraktiv ist? Was hat das für Konsequenzen für uns als die religiösen Führer? Und ihr erster Gedanke ist, wenn Jesus Zulauf hat, wenn Jesus attraktiv wird, dann verlieren wir unseren Einfluss und unsere Macht. Wenn Jesus attraktiv ist, verlieren wir unseren Einfluss und unsere Macht. Wir verlieren unsere Stellung. Wir sind dann nicht mehr die, auf die es ankommt. Wir sind dann nicht mehr die, die das Leben der anderen prägen, die Anlaufstelle sind, sondern die Leute werden zu Jesus gehen. Und werden sich von Jesus beratschlagen lassen, führen lassen, lehren lassen. Wir verlieren unseren Einfluss und unsere Macht. Vielleicht auch etwas, was uns prägt und beschäftigt. Wenn man merkt, Leute, die leben ihre Beziehung zu Jesus. Und man denkt dann vielleicht auch als Prediger oder als Leitung, ja, wir verlieren unsere Macht, unseren Einfluss. Die Kontrolle über die Leute. Sie haben Angst um ihren Einfluss und ihre Macht, weil bei ihnen ihre Position eigentlich heißt, wir herrschen über unser Volk. Sie haben geherrscht, sie haben ihre Macht ausgeübt, aber sie waren nicht in der Lage, ihrem Volk zu dienen. Nach ihrem Verständnis war das Volk für sie da. Das Volk musste für sie sorgen, dass genügend Kollekte da ist, dass genügend Opfer da ist, damit es ihnen gut geht. Sie haben nicht mehr gesehen, wir dienen dem Volk, wir dienen den Gläubigen, sondern andersrum. Sie sprechen von unserer Stadt, von unserem Volk, als würde das alles ihnen gehören. Als wären sie die Besitzer des Tempels, der heiligen Stadt Jerusalem, des gläubigen Volkes, als wäre das ihr Eigentum. Und mit ihrem Eigentum, so meine Meinung, können wir machen, was wir wollen. Vielleicht für uns auch eine Herausforderung, mal drüber nachzudenken, wie wir es meinen, wenn wir sagen, das ist meine Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Meine ich damit wirklich dann nur, ich bin Teil davon? Ich gehöre dazu? Oder habe ich damit so ein bisschen auch den Anspruch, die müssen machen, was ich gerne hätte? Die Gemeinde muss so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Die Gemeinde muss das anbieten, was ich haben will. Und wenn nicht, dann ziehe ich mich zurück oder gehe woanders hin, suche mir eine andere Gemeinde. Oder ich gehöre nicht mehr dazu. Dieses Wort mein kann man positiv meinen. Es kann aber auch vielleicht manches rausbringen, was innerlich in einem da ist, wie es in uns drin aussieht. Bin ich Teil davon? Identifiziere mich damit? Oder meine ich habe einen Anspruch drauf? Auf Gemeinde und wie sie zu sein hat. Einer für alle, weil er Unruhe bringt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten merken, der lebt es anders. Der lebt Führung anders als wir. Und die Menschen sind bereit, ihm nachzufolgen. Und so entsteht in diesem Hohen Rat selber Kompetenzstreitigkeiten und gegenseitige Vorwürfe. Ach, ihr seid doch blöd, ihr seid doch dumm, ihr habt doch gar keinen Durchblick. Leute, macht euch mal Gedanken, wie ihr damit umgehen könnt. Und so sagt Kaiphas, ich weiß es. Aber die anderen, ihr seid ja dumm, naiv. Wir machen das ganz einfach. Einer für alle, weil er Unruhe bringt. Und weil diese Schriftgelehrten und Pharisäer jetzt unruhig werden, weil sie merken, der ist anders als wir, kommen sie zum dritten Punkt, einer für alle, damit es Frieden gibt. Und hier kommt so zum ersten Mal in den Evangelien auch dieser Stellvertreter Gedanke durch. Es ist besser, dass einer für die Nation stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Einer für alle, damit es Frieden gibt. Dieser Stellvertreter-Gedanke, das Gegenteil davon wäre sippenhaft. Und es gibt ja Leute, die haben damit Probleme, dass man sagt, da ist einer am Kreuz für die Schuld von allen anderen gestorben. Und trotzdem leben wir mit diesem Stellvertretergedanken. Einer für all. Im Alten Testament wird schon gebracht mit dem Tieropfer. Lasst lieber ein Tier sterben, opfert, damit ihr gerettet werdet, damit euch die Schuld vergeben wird. Da war der Stellvertretergedanke schon da. Man macht es in Vereinen, man macht es in Schulklassen immer wieder. Einer, der war's. Wenn sich keiner meldet, dann gehen wir über die Sippenhaft. Okay, wenn sich keiner meldet, dann macht ihr alle nachsitzen oder die Strafarbeit. Bis dann doch einer sagt, okay, ich war's. Dann kriegt der die Strafe und der Rest kann gehen. Also eigentlich ist uns dieser Stellvertreter-Gedanke gar nicht so fremd. Wir praktizieren ihn in verschiedenen Bereichen. Und hier spricht jetzt plötzlich ein Führer aus und sagt, wisst ihr was? Wir sorgen dafür, dass einer stirbt, damit wir anderen Ruhe haben. Weil bei ihnen nämlich die Angst war vor den Römern, wenn dieser Jesus zu viel Einfluss kriegt, dann könnte es ja sein, dass es den Römern auf den Keks geht und die sagen, hier was, bevor diese Bewegung zu stark wird und wir dann ein Problem kriegen in Israel, marschieren wir mal kurz ein mit den Soldaten und machen Ruhe. Nur haben wir die Pharisäer und Schriftgelehrten vergessen, die Botschaft von Jesus war nicht Revolution und Aufstand, sondern die Botschaft von Jesus war Frieden. Und ich denke, die Römer an für sich konnten das eigentlich auch unterscheiden, was einer lehrt. Aber die Schriftgelehrten waren der Meinung, okay, komm, wir sorgen dafür, dass einer geopfert wird. Wir bringen diesen Jesus als Bauernopfer. Dann haben wir Ruhe, dann bleibt unsere Stellung erhalten. Dann haben wir unseren Einfluss weiter. Dieser ganze Aufruhr mit Jesus, der legt sich wieder. Und es geht weiter wie bisher. Und die Römer haben keinen Grund, aktiv zu werden. Einer für alle, damit es Frieden gibt für das Volk. Wir opfern diesen Jesus, damit das Volk Ruhe gibt. Ist der erste Gedanke. So als Warnung. Leute, gebt Ruhe. Passt auf. Wir lassen uns nicht alles gefallen und bieten. Wir gehen so mit unseren Gegnern um. Warnung, Schuss vor dem Bug. Leute, geht wieder heim und macht weiter wie bisher. Es war nichts. Alle Aufregung umsonst. Es ist wieder Ruhe. Eine Warnung für das Volk und alles kann wieder zurückgefahren werden auf das, wie es immer war. Frieden für das Volk ist aber ein gemachter Friede. Ein gemachter Friede durch Drohung mit negativen Konsequenzen. Wenn ihr so weitermacht, dann geht's euch so wieder an diesem Jesus. Wir werden durchgreifen. So kann man auch Ruhe und Frieden halten. Aber Gott hat einen anderen Plan, einen anderen Weg. Er will Ruhe für das Volk, weil einer stellvertretend für die Schuld und die Sünde des Volkes stirbt. Und das ist ein geschenkter Friede. Es ist kein gemachter Friede mit negativen Konsequenzen, sondern das ist ein geschenkter Friede durch Vergebung. Weil der den Frieden haben will, von sich aus aktiv wird. Da müssen nicht die, die den Frieden wollen, sich diesen Frieden erkaufen. Da müssen nicht die Menschen etwas bieten, damit die Autorität Frieden hält, sondern die Autorität bietet den Frieden an und sagt, ich schenke ihn euch. Ihr könnt diesen Frieden haben. Frieden für das Volk, weil einer stellvertretend für dieses Volk geopfert wird. Die schriftgelehrten Pharisäer haben nicht an die Sünde gedacht. Sie haben nicht ans Kreuz gedacht in diesem Moment. Sie haben nicht in diesen heilsgeschichtlichen Dimensionen Gottes gedacht, sondern ganz einfach mal rationell, politisch, machtmäßig. Was müssen wir tun, damit unsere Macht bleibt und damit wir Frieden und Ruhe haben? Und dadurch kam dieser Gedanke, dann lasst uns mal einfach Jesus opfern. Dann herrscht Ruhe. Einer für alle, damit es Frieden gibt. Und durch diesen Frieden, den jetzt dieses Opfer von Jesus gebracht hat, dann kommen wir dann an Karfreitag dazu über das Kreuz. Es soll Frieden werden, damit Grenzen überwunden werden. Ich lese einige Texte, zuerst mal aus Epheser 2. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Da geht es also darum, Gott bietet Frieden an den Juden und gleichzeitig aber auch den Nichtjuden. Beide Gruppierungen sind auf der Suche nach Frieden mit Gott. Die einen über Leistung, die Juden, und die anderen letztendlich über Opfer oder was sie sich von ihren Götzen vorgestellt haben, damit sie die zur Ruhe bringen und zufriedenstellen können. Die einen über Gesetz und die anderen über Gesetzlosigkeit. Und Gott bietet beiden den Frieden an, weil er sagt, einer stirbt für euch, damit ihr den Weg zu mir finden könnt. Überwinden von Grenzen zwischen Gott und Menschen, überwinden von Grenzen zwischen den Menschen selber, weil dann plötzlich es möglich ist, miteinander zu leben, weil man ein gemeinsames Zentrum hat, einen gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel. Und auf dem Weg dorthin zu diesem Ziel aufeinander angewiesen ist. Einer für alle, damit es Frieden gibt, die Gemeinschaft fördert. Dazu ein Text aus Römer 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt und so weiter und so fort. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir können mit Gott leben und wir brauchen vor diesem Gott keine Angst mehr haben. Das ist die Konsequenz von dieser Entscheidung, die der Hohe Rat dort aus politischen Machtgründen getroffen hat. Und Jesus und Gott nutzt dieses Denken und Handeln des Hohen Rates, um mit seinem Plan, mit seiner Absicht, warum Jesus Mensch wurde, ans Ziel zu kommen. Einer für alle, weil er glaubwürdig ist, weil er Unruhe bringt. Einer für alle, damit es Frieden gibt. Und wenn wir das verstehen und uns da hineingeben und darüber nachdenken, dann merken wir, dass es nicht mehr darum geht, was der Mensch getan hat. Es geht nicht mehr darum, was der Mensch tut, sondern es geht letztendlich nur noch darum, was Jesus für den Menschen getan hat. Und es geht nur noch darum, was Jesus für den Menschen tut, was er ihm anbietet. Und das sind wir bei dem Gedanken von Gunther. Es geht nicht mehr darum, was wir als Menschen tun. Es geht nicht mehr um unsere Vergangenheit. Es geht nicht mehr um unsere Geschichte. Sondern es geht darum, was Jesus für uns getan hat. Und was er uns als Geschenk anbietet, das wir annehmen können. Und das geht's. Einer für alle, damit wir Frieden haben mit Gott. Keinen Frieden, den wir erkaufen können, so wie es die Pharisäer versucht haben, sondern einen Frieden, den Gott uns schenkt, weil sein Sohn als Opfer ans Kreuz ging. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, dieser Leidensweg, diese Passionsgeschichte von Jesus ist für uns vielleicht etwas, was wir gar nicht so nachvollziehen können. Ich komme da auch manchmal an meine Grenzen und frage mich, ja, war das deine Absicht von vornherein, Jesus ans Kreuz zu nageln? Und mussten dann die Menschen diesem Plan dienen? Oder hast du ganz einfach diese menschlichen Verhaltensmuster, diese Lebensstile, das, was die Schriftgelehrten und hohen Priester geprägt hat, diese menschlichen Ängste, hast du dir einfach benutzt, um an dein Ziel zu kommen? Und ich denke, wenn wir uns darauf mal einlassen, dann bekommen wir auch einen anderen Zugang zu der Passionsgeschichte. Verstehen vielleicht auch viel mehr, warum solche Dinge auch in deinem Wort stehen, um sie nachvollziehen zu können. Danke, dass du mit uns Geschichte schreibst. Danke, dass wir Teil deiner Heilsgeschichte sein können. Und dass wir in deiner Heilsgeschichte sehen können, wie du uns Menschen liebst. Was wir dir bedeuten, wie teuer du uns erkauft hast. Dass wir auf zweifache Art und Weise dein Eigentum sind. Danke, dass du einen für uns alle gegeben hast. Und das, was dieser eine getan hat, genügt. Genügt für Frieden mit dir. Genügt für unsere Gemeinschaft mit dir und kann auch Frieden schaffen untereinander, wenn wir gemeinsam mit dir unterwegs sind. Hilf uns, das zu lernen. Hilf uns, das zu leben, damit unser Glaube nicht nur Religion ist, sondern ein Lebensstil. Ein Lebensstil, der uns verändert, die Gemeinschaft verändert und vielleicht auch die Welt verändert in unserer Umgebung. Dir sei Lob und Ehre, dass du uns dabei hilfst. Amen.